Wir gehen Vers für Vers durch das erste Buch Mose und wir sind im Kapitel 10 heute Morgen und im Kapitel 11. Wir werden heute über die Sprachverwirrung reden, unter anderem beim Turmbau zu Babel. Und ja, es macht es ein bisschen anstrengend für uns, gell? Manche brauchen Kopfhörer, weil wir Übersetzungen brauchen mit den verschiedenen Sprachen. Aber es hat auch so seine lustigen Aspekte und ich habe euch da so ein paar Bilder mitgebracht. Er blinkt, das ist ja schon mal schön. Ist der Segen der Technik. Übrigens, heute ist auch ein guter Tag für alle, die auf der Suche sind nach einem ausgefallenen Namen für ein Kind oder ein Baby. Wir werden heute viele Namen lesen. Zuerst werden wir die Nachkommen von Noahs Söhnen im Kapitel 10 lesen. Da sind die Stammväter geworden von verschiedenen Nationen, von allen Menschen eigentlich. Wir wissen, wir stammen alle von der Familie Noahs ab. Wird die Völkertafel genannt und da wird die Ausbreitung auch der verschiedenen Nationen beschrieben. Das ist ein sehr erstaunliches, auch sehr akkurates, antikes Dokument. Und dann im Kapitel 11 werden wir ganz besonders den Stammbaum von Abraham sehen, dem Stammvater des Volkes Israel. Und zwischen diesen beiden Stammbäumen haben wir so als Sandwich diesen Bericht über den Turmbau zu Babel. Und es ist eigentlich parallel mit Kapitel 10. Es erklärt uns, warum die Menschen sich über die Erde zerstreut haben. Und wir wissen, alle Stammbäume in der Bibel laufen letztendlich zusammen, spitzen sich zu auf den Messias. Okay, jetzt haben wir hier die Bilder. Einfach so lustige Dinge, die sich so ergeben, wenn wir mit unseren unterschiedlichen Sprachen kämpfen. Kannst einfach mal durchlaufen lassen. Ich habe so 7 oder 8 Bilder mitgebracht. Pork-Strips, Pork zieht sich aus, Schwein zieht sich aus. Ja, wir auch, gell? Ich glaube, das war das Letzte. Ah, kommt noch eines, auch schön, ne? Das passiert manchmal, wenn man Dinge durch den Google Translator oder irgend so ein Übersetzungsprogramm durchjagt. Das brauchen wir später. Ich kann mich erinnern, als die Christa zum ersten Mal hier in der Grünstadt kam mit so einem Einsatzteam von Gemeinde in Kalifornien, da hatten die einen Bibelvers auf die Rückseite von ihren T-Shirts gemacht und ich weiß nicht, warum sie das nicht einfach aus einer deutschen Übersetzung rüber kopiert haben, die haben das durch ein Übersetzungsprogramm gejagt und es war zum Totlachen. Also man hat überhaupt nicht mehr verstanden, worum es ging. Also die haben irgendwas mit Gemeinde, haben sie dann mit politischer Gemeinde, mit Rathaus übersetzt und so. Also war ziemlich lustig und die Amis sind da rumgelaufen wie die größten Freaks mit dieser Aufschrift hinten auf ihrem Rücken, diesen Bibelvers, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat und den keiner verstanden hat. Ist manchmal ganz lustig, gell, die unterschiedlichen Sprachen, die wir haben. Dazu kommen wir im Kapitel 12 Ich war vorhin gerade dabei, über die Stammbäume der Bibel zu reden. Es läuft alles auf Jesus zu. Alles auf den verheißenen Erretter, auf den Nachkommen der Frau, der uns im Kapitel 3, Vers 15 verheißen worden ist, der Satan besiegen wird. Es ist auch interessant, dass die Wissenschaft es heute bestätigt, dass genetisch gesehen alle Frauen von einer Frau abstammen und alle Männer von einem Mann abstammen. Und wir wissen biblisch, es sind Adam und Eva, beziehungsweise Noah und seine Frau. Gott hat einen Neubeginn gemacht mit Noah und seiner Familie. Letzte Woche haben wir die drei Söhne von Noah schon gesehen. Und wir haben gesehen, der jüngste Sohn, Ham, das war so ein Aufdecker, das war so ein Tratschonkel, der sah die Blöße, die sich sein Vater gegeben hat, und er ist rausgegangen aus dem Zelt und hat die heiße Nachricht den Brüdern weitererzählt. Und dafür wurde er von seinem Vater verflucht und wurde gesagt, dass seine Nachkommen den Nachkommen seiner Brüder dienen werden müssen. Das war auch prophetisch. Und der älteste Sohn Sem und der mittlere Sohn Japhet, die waren Zudecker. Die haben die Blöße ihres Vaters mit viel Respekt bedeckt. Und das, was Petrus uns auch sagt im Neuen Testament, Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und diese Haltung hat viel Segen über sie und ihre Familien gebracht. Und wenn wir hier die Reihenfolge dieser Namen, dieser Söhne sehen, dann ist es hier nicht geordnet nach dem Alter, sondern es ist geordnet nach der Bedeutung eigentlich für die weitere biblische Geschichte, für die Linie des Messias, auf den alles zuläuft. Da wird Sem als erster genannt, aus dem die Semiten hervorgegangen sind, deswegen heißen die so. Und unter den Semiten waren die Juden natürlich auch. Und der Messias Jesus kam aus dieser Linie hervor. Und dann Ham, der Jüngste, wird als Zweiter genannt in seiner Rolle als Diener von Sem. Besonders auch sein Nachkomme Kanaan hat hier eine wesentliche Bedeutung. Die Kanaaniter, deren Land haben die Israeliten eingenommen. Und dann Japhet, der mittlere Sohn, wird dann letzter Stelle genannt. Sehen wir hier im Kapitel 10, im Vers 1. Und dies ist die Geschlechterfolge. Hier haben wir wieder so einen Abschnitt, der endet. Einen neuen Abschnitt, der beginnt. Dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Ihnen wurden Söhne geboren nach der Flut. Also hier haben wir diese Reihenfolge: Sem zuerst, Ham und dann Japhet. Der Wichtigste zuerst. Und jetzt im Folgenden werden wir in umgekehrter Reihenfolge diese Nachkommen aufgezählt bekommen, von dem wenigsten bedeutsamen für die biblische Geschichte bis zum wichtigsten. Und seinen Nachkommen und den Völkern, die aus ihnen hervorgehen. Und dann im Kapitel 11, wie gesagt, wird der Stammbaum Abrahams aufgegriffen, die direkte Linie des Messias. Also lasst uns hier schnell durch die Liste dieser Namen, dieser Nationen lesen. Wenn ihr, wie gesagt, einen Namen sucht für ein Baby, dann lasst euch inspirieren. Es sind ein paar Ausgefallene dabei, für uns zumindest. Manche von diesen Namen, diesen Orten auch, diesen Nationen sind uns bekannt, manche sind uns nicht bekannt, manche sind umstritten. Wir wollen uns dabei heute nicht allzu lang aufhalten. Ich habe euch hier eine Karte mitgebracht, da seht ihr das zumindest ansatzweise eingezeichnet. Wie gesagt, ist nicht alles ganz klar. Aber zuerst sehen wir die Nachkommen von Japhet. Also die Söhne von Japhet, die Söhne waren die Familienoberhäupter. Und das ist hier in grün geschrieben auf der Karte. Die haben sich vor allem in Richtung Norden und Westen, so Richtung Europa, ausgebreitet. Ich lese mal die ersten 5 Verse. Dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Ihnen wurden Söhne geboren nach der Flut. Die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai, das waren die Meder, und Javan, das waren die Griechen, und Tubal und Meshech und Tiras. Und die Söhne Gomers, Aschkenas und Rifat und Togama. Und die Söhne Javans, Elisha und Tarsis, die Kitea und die Rodaniter. Von diesen verzweigten sich die Inseln der Nationen. Also hier die Inseln im Mittelmeer und die Küstengegenden sind damit gemeint. Das sind die Söhne Japhets in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen, in ihren Nationen. Zweites sehen wir die Söhne von Ham. Die sind hier in Rot eingezeichnet und die haben sich nach Süden verbreitet, so Richtung Nordafrika. Und die Söhne Hams, Kusch und Misraim und Put, das sind Äthiopien, Ägypten und Libyen bzw. Mauretanien nach verschiedenen Quellen. Und Kanaan, der war natürlich am wichtigsten. Das waren die Völker, die Nachkommen, die im verheißenen Land gelebt haben, bevor die Israeliten dahin kamen. Und die Söhne Kuschs, Seba und Havila und Sabda und Ragma und Sabdecha. Ein schöner Name für Drillinge, gell? Sabda, Ragma und Sabdecha. Und die Söhne Ragmas, Saba und Dedan. Und Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rehobot-ir und Kelach und Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt. Also wird hier besonders erwähnt, der Nimrod war wohl der erste König oder der erste Diktator vielleicht sogar, der erste, der mehrere Landstriche, mehrere Städte unter seine Herrschaft vereint hat. Der Gründer der Städte Babylon und Ninive, die Hauptstadt von Babylonien und dem assyrischen Reich von Assur. Also beides mal Hauptstädte von zwei Weltmächten, dem babylonischen Reich und Assur. Und ihr wisst, 722 vor Christus haben die Assyrer das Nordreich Israel erobert und gefangen weggeführt, und 586 vor Christus haben die Babylonier das Südreich Juda gefangen genommen, erobert und weggeführt. Also auch hier der direkte Bezug zu Gottes Volk. Der Name Nimrod bedeutet so viel, er kommt von dieser Wortwurzel von Rebell oder rebellisch, Rebellion. Und das scheint so seine Haltung Gott gegenüber gewesen zu sein. Wahrscheinlich war er einer der Initiatoren des Turmbaus zu Babel, der schlicht und einfach eine Rebellion gegen Gott war. Und das werden wir gleich im nächsten Kapitel sehen, im Kapitel 11. Vers 13. Und Misraim zeugte die Luditer und die Anamiter und die Lehabiter und die Naphtuhiter und die Patrusiter und die Kasluhiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaftoriter. Die Philister haben Israel auch direkt betroffen. Die haben ja im Süden, Südwesten vom heutigen Israel die Küstenregionen bewohnt, besiedelt, und war so ein Dauerkonflikt mit den Israeliten später. Feinde, die sie immer wieder bedrängt haben. Und die Und Kanaan, Vers 15, zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen und Het und die Jebusiter und die Amoriter und die Girgashiter und die Heviter und den Akiter und den Siniter und den Avaditer und den Zemariter und den Hamatiter. Okay. Später haben sich die Sippen der Kanaaniter zerstreut und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon nach Gera hin, von Norden, nach Süden bis nach Gaza, nach Sodom und Gomorra, also Tote Meer heute, und Adma und Seboim hin bis Lesha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen. Also die Kanaaniter, die Stämme, die das verheißene Land besiedelt haben. Und als drittes haben wir die Nachkommen von Sem. Und das sind die Stämme, die sich im Osten, im Nahen Osten und östlich Richtung Asien angesiedelt haben. Und dem Sem, dem Vater aller Söhne Ebers, dem ältesten Bruder Japhets, und von dem Namen Eber kommt das Wort Hebräer, von der Wortwurzel. Auch ihm wurden Söhne geboren, die Söhne Sems, Elam und Assur und Apachschad und Lut und Aram. Arameer waren die Syrer. Und die Söhne Arams, Uz und Hul und Geta und Marsch. Und Apachschad zeugte Schelach und Schelach zeugte Eber. Und dem Eber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt. Also wahrscheinlich in seinen Tagen fand diese Sprachverwirrung statt in Babylon und diese Völker oder Familien waren es damals ja eher noch, diese Stämme wurden verteilt über die Erde. Und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almodad und Schelef und Hazamavet und Jerach und Hadoram und Usal und Dikla und Obal und Abimael und Saba und Ophir und Havila und Jobab. Diese alle waren Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze sind von Mesha bis nach Sephar hin, bis an das Gebirge des Ostens. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Nationen. Also hier diese, weiß nicht, was es ist, lila, eingefärbten auf der Karte. Das sind die Nationen der Söhne Noahs nach ihrer Geschlechterfolge in ihren Nationen, und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verzweigt. Interessant, so an die 70 Stammväter hier repräsentieren die Nationen. Das ist eine interessante Zahl in der Bibel. Wir haben auch 70 Personen, die von Israel nach Ägypten ausgewandert sind mit Josef. Wir haben 70 Älteste, die mit Mose auf den Berg gestiegen sind. Dann im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus 70 Jünger aussendet, und das ist ganz sicher kein Zufall. Ich glaube, dass Gott all diese Nationen, all diese Söhne aufzählt, zeigt uns auch, dass Gott alle Menschen liebt, dass Gott alle Nationen liebt. Und die einen waren wichtiger, sage ich mal, in Bezug auf die biblische Geschichte, aber alle sind letztendlich wichtig, ob jetzt große oder kleine, oder ob sie prominent waren oder nicht prominent waren, ob sie eine große Rolle gespielt haben oder eine kleinere Rolle in Gottes Heilsplan. Jeder ist wichtig und jeder ist von Gott geliebt, und das ist auch für uns so. Jeder ist wichtig und jeder hat seinen Platz in Gottes Plan. Und zweitens, denke ich, ist es ein wichtiger Punkt, uns daran zu erinnern, dass alle Menschen von einem Stammvater abstammen. Also ursprünglich natürlich von Adam und Eva, aber dann auch nach diesem Neubeginn von Noah und seiner Frau. Was heißt das? Das heißt, wir Menschen, wir sind in Wahrheit alle eine große Familie. Wir sind alle miteinander verwandt. Und das heißt, eigentlich gibt es keinen Platz für Rassismus. Und ich denke, das ist gerade eine sehr wichtige Wahrheit, gerade sehr aktuell. Ich denke an die Flüchtlingsströme, gerade die sich zurzeit von Süden nach Norden und von Osten nach Westen bewegen. Wir haben in der Zeitung gelesen, an die 20.000 sollen in diesem Jahr noch nach Rheinland-Pfalz zu uns kommen. Und das macht einen riesen Unterschied, ob wir diese Flüchtlinge aus dem Nahen Osten oder aus Afrika, wo immer sie herkommen, ob wir sie als Fremde betrachten, irgendwie als Eindringlinge oder als Verwandte, als Familienangehörige in Not. Weil mit Familie geht man anders um, oder? Selbst wenn die ein bisschen anders sind als wir. Und ich will das gar nicht verniedlichen, dass unsere Unterschiede auch sehr herausfordernd sein können. Aber ich glaube, dazu wird Gott uns ermutigen. Sieh dich als reichen Bruder oder als reiche Schwester von diesen Menschen oder von mir aus als reicher Onkel oder als reiche Tante. Und ja, man darf von Gästen erwarten, dass sie sich benehmen und dass sie sich auf die Kultur des Gastgebers einstellen und ein Stück weit anpassen, mit Respekt, dem Respekt und Achtung entgegenbringen. Das ist einfach ein Gebot der Höflichkeit. Wenn ich bei meiner Tante zu Gast bin, dann ist es ihr Haus und dann halte ich mich an ihre Traditionen und Regeln, dann ziehe ich meine Schuhe aus und esse, wann sie isst und frage, wo darf ich parken. Das ist einfach Höflichkeit, wenn man wo zu Gast ist. Aber auf der anderen Seite darf mein Verwandter auch von mir Gastfreundschaft erwarten. Wir sind Familie. Das ist normal. Und Gastfreundschaft ist ein großes Thema in der Bibel. Ihr wisst, gastfreundlich zu sein ist eine Voraussetzung für einen Leiter in Gottes Gemeinde, im Reich Gottes. Und Gastfreundschaft, wie das Wort schon sagt, fängt mit Freundschaft an, mit Freundlichkeit, mit Wertschätzung. Und das ist ein ganz klarer Auftrag, den wir als Nachfolger Jesu haben. Viele Charaktere in der Bibel waren Migranten, übrigens das ganze Volk Israel. Aber wir werden gleich im nächsten Kapitel oder im Kapitel 12 dann den Abraham sehen. Er zog aus seinem Land. Warum? Weil Gott ihn in ein anderes Land gerufen hat. Es war sozusagen eine von Gott initiierte Migration. Im Kapitel 12 sehen wir auch, dass Abraham nach Ägypten zog wegen der Hungersnot. Also wir könnten sagen, er war ein Wirtschaftsflüchtling in Ägypten. Wir könnten an ganz viele denken in der Bibel. Unter anderem auch an Josef und Maria, die mit Jesus nach Ägypten gezogen sind. Und da haben sie sich als Gäste, als Fremde aufgehalten. Und auch wir Christen sollten uns eigentlich gut mit Migranten identifizieren können. Denn Leute, wir alle sind Migranten. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir Fremde auf dieser Erde sind. Dass wir Pilger sind, die auf der Durchreise sind in ihre wahre Heimat. Wir sind nicht hier in dieser Welt zu Hause. Wir sind nicht mal in unserem Heimatland zu Hause. Und so von unserem biblischen Standpunkt aus gesehen ist diese Einteilung in Einheimische und Fremde hier auf der Erde eigentlich so ein höchst relatives Ding eigentlich. Wir sind alle Fremde hier in dieser Welt. Und wir kennen alle ein Stück weit diesen Schmerz des Getrenntseins von unserem Zuhause. Auch diese Sehnsucht nach Heimat, nach unserer himmlischen Heimat. Und so sollten wir die Ersten sein, die Barmherzigkeit haben können mit denen, denen es hier in dieser Welt so geht. Biblisch gesehen hat nicht irgendeine Nation einen Vorrang von irgendeiner anderen. Ich glaube, wir sind alle gleichwertig geschaffen. Also selbst die Auserwählung Israels durch Gott hatte nichts mit irgendeiner natürlichen Vorrangstellung zu tun, die sie vor anderen Völkern hatte, sondern Gott hat sie auserwählt, um alle Völker zu segnen. Das war sein Herz und sein Plan. Und das werden wir im Kapitel 12 auch gleich sehen. 3. Mose 25, Vers 23 lesen wir, da wird über das Land, das verheißene Land gesagt, und das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das Land, sagt Gott. Und er sagt seinem Volk Israel, denn Fremde und Beisassen, das sind Ansässige ohne Bürgerrecht, seid ihr mir gewesen. Also das verheißene Land gehört Gott und alle Bewohner sind seine Gäste. Und er sagt den Israeliten, ihr seid Mitfremdlinge in Gottes Land. Im Psalm 39, Vers 13. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Also das Land gehört Gott. Das gilt auch für die ganze Erde. Im 2. Mose 19 sagt der Herr, mir gehört die ganze Erde. Also wir alle sind Gottes Gäste auf seinem Planeten. Das ist die biblische Sichtweise. Also wir müssen uns von diesem Mein und unser Denken verabschieden. Es ist alles sein. Es ist alles sein. Wir sind alle Gäste. Und deswegen, weil es sein ist, wollen wir auch nicht unsere Eigeninteressen vertreten in seinem Land, sondern wir wollen Gottes Interessen vertreten. Und ich würde sagen, diese Völkertafel, wie es hier genannt wird, diese Aufzählung der Nationen in 1. Mose 10 und auch die Zerstreuung nach dem Turmbau zu Babel zeigt uns, dass es Gottes Wille war, dass es verschiedene Völker und verschiedene Nationen gibt. Und wir wollen diese Vielfalt schätzen. Gott hat sein Volk im Alten Testament davor gewarnt, die Götter bzw. Götzen der ausländischen Gäste anzunehmen. Aber gleichzeitig verlangte er von ihnen, dass sie die Ausländer gut behandeln. Gerecht und gleichwertig. 2. Mose 12, Vers 49 zum Beispiel, da sagt Gott, ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. 2. Mose 22, Vers 20. Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Also auch wieder, hey Leute, ihr könnt das doch nachempfinden aus eurer eigenen Geschichte. Also die Notlage eines Fremden sollte nie ausgenutzt werden. Und sie sollten auch Gastfreundschaft üben und sie versorgen. Und es geht hier um persönliche Verantwortung. In 5. Mose 14, Vers 28 wurden die Armen und Fremden sozusagen zum personifizierten Heiligtum, könnten wir fast sagen. Da wird gesagt, am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Also der Zehnte war normalerweise das, was sie in den Tempel gebracht haben zur Erhaltung der Vollzeitlichen, würde man heute sagen, und des Gottesdienstes. Und jedes dritte Jahr sollte dieser Zehnte in den Toren, das war der Regierungssitz, der Lokale, die Stadtregierung oder Dorfregierung, würden wir heute sagen, Gemeinderat, da niederlegen. Und dann heißt es weiter, und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, also die, mit denen du zusammen wohnst, in deinem Dorf, in deiner Stadt, das war hier alles sehr persönlich und sehr lokal geregelt. Der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hände, das du tust, segnet. Und im Neuen Testament fordert uns Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das war der Ausländer, auf, ein Nächster zu sein. Und Jesus hat uns das vorgelebt, gerade ein Nächster zu sein, gerade den Ausländern gegenüber. Er hat dem römischen Hauptmann gedient, er hat die Phönizierin, die Heidin geheilt, er hat der Samariterin am Jakobsbrunnen das Evangelium gebracht. Und Jesus hat gesagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und in Matthäus 25 im Kontext sagt er zu den Gerechten, mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und da sagt Jesus, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt. Er spricht ja vor allem von den Glaubensgeschwistern, aber Leute, viele, die als Flüchtlinge zu uns kommen, heutzutage sind Glaubensgeschwister, zumindest von christlichem Hintergrund. Und Jesus sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und wir wissen, dass jeder einzelne Mensch Gott so wertvoll ist, dass er Jesus für ihn gegeben hat. So sehr schätzt Gott jeden einzelnen Menschen. Und deswegen, weil Gott jeden Menschen so sehr schätzt, wollen auch wir sie schätzen, ganz egal, wo sie herkommen. Und wir Christen, wir brauchen hier eine Reich Gottes Perspektive. Ich glaube, ein Christ kann kein Nationalist sein, weil wir definieren uns nicht über unsere Rasse oder über unsere Nation. Leute, wir sind zuallererst Christen und dann sind wir Deutsche oder Österreicher oder wo wir sonst herkommen. Aber das ist nicht unsere Identität. Unsere Identität ist Christus. Unser Vaterland ist des Vaters Land. Unsere ewige Heimat bei ihm. Wir sind Selbstfremde hier in dieser Welt. Wir sind auf der Durchreise und wir sind seine Botschafter hier. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes. Das ist das Wichtigste. Das Reich Gottes. Und dann alles andere wird er hinzufügen. Und es ist ein Glaubensschritt. Das ist ein Glaubensweg. Zuerst das Reich Gottes zu suchen. Und seine Gerechtigkeit. Und wir erleben das, dass viele Menschen um uns herum mit Angst auf die Flüchtlinge reagieren, die jetzt so zu uns kommen. Angst vor dem Fremden. Ich denke, das ist ein Stück weit natürlich. Angst vor Kriminalität, Angst vor Verlust der eigenen Kultur, Angst vor Konkurrenz um den Arbeitsplatz oder am Wohnungsmarkt, auch Angst davor, den Wohlstand, den wir alle haben, zu teilen. Und ich glaube, das Erste, was Gott uns Christen in dieser Situation zurufen würde, ist, habt keine Angst. Habt keine Angst. Euer Vater weiß, was ihr benötigt. Wir dürfen mit Gottes Fürsorge für uns rechnen, für seine Kinder. Darauf dürfen wir vertrauen. Er ist unser Versorger. Also dürfen wir diese Ängste um uns ablegen. Es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Es geht um Reich Gottes. Und es geht darum, dass wir ihn in dieser Situation gut repräsentieren. Also wir können auch ganz praktisch fragen bei dem Thema, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Das wollen auch wir tun. Und wir wissen auch aus der Apostelgeschichte, wie Gott Migration, also gerade auch Flucht vor Verfolgung, zur Ausbreitung seines Reiches gebraucht hat. Ich glaube, wir haben hier eine riesengroße Chance, um die Liebe Jesu weiterzugeben und um das Evangelium weiterzugeben. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir Christen haben es ein Stück weit verabsäumt, zu diesen Menschen, zu diesen Kulturen hinzugehen. Es war mit großen Risiken verbunden. Ja. Sind wir nicht so gern gegangen. Aber jetzt bringt Gott sie zu uns. Aus teilweise geschlossenen Ländern, muslimischen Ländern. Gott bringt sie zu uns. Und wir haben hier die Freiheit, freimütig von ihm zu erzählen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit. Und wir haben Gelegenheit, Licht zu sein in dieser dunklen Welt. Ich denke, das ist eine Riesenchance für uns als Gemeinde Jesu. Eine Chance, auch anders zu sein als die Welt. Andere Einstellung zu haben. Und ich glaube, es ist auch eine Gelegenheit für geistliches und charakterliches Wachstum für uns selbst. Eine Gelegenheit, teilen zu lernen. Autsch. Von unserem Wohlstand. Es ist wichtig, dass wir teilen lernen. Dass wir lernen, unsere Selbstsucht abzulegen. Und ich rede hier jetzt nicht von der staatlichen oder gesellschaftlichen Ebene. Sozialstaat in dem Sinn gab es zur Zeit der Bibel gar nicht. Die Bibel spricht viel mehr über persönliche Verantwortung und hey, das ist noch viel unbequemer für uns, gell? Frage ist, was kannst du und ich persönlich für diese Menschen tun? Was können wir als Gemeinde für diese Menschen tun? Wir haben uns vor einer Woche auf unserem Bau unterhalten über das Thema, wie wir das nutzen können, die Räume auch, die Gott uns hier schenkt, wie wir sie nutzen können, um Flüchtlingen zu dienen. Es sind unsere Verwandten, es sind unsere Mitmenschen. Ganz normal Menschen wie du und ich. Sie sehnen sich nach Liebe, nach Annahme, nach Vergebung, nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit, so wie wir alle. Und jetzt sind wir hier mit einem neuen Gemeindegebäude, einem schönen Gemeindegebäude. Gott hat uns viel geschenkt. Wir sind reich beschenkt. Viele von denen, die kommen, sind traumatisiert, haben Schlimmes erlebt und brauchen Heilung. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seinen Leib, brauchen den Leib Christus. Durch seinen Leib wirkt Jesus, ja. Also Leute, wie können wir ihnen eine Heimat bieten und einen Zufluchtsort? Wie können wir ihnen praktisch helfen mit dem, was Gott uns gegeben hat? Nur einfach so ein bisschen gesponnen mal. Ich meine, wir haben eine Krabbelgruppe, die auch auf Englisch ist. Das ist eine Gelegenheit. Unsere Räume könnten Räume der Begegnung sein, auch für diese Menschen, wo sie Veranstaltungen haben können. Ich glaube, dass Gott uns eine Küche geben wird, bis wir einziehen, wo sie kochen können. Das ist nicht alles nur für uns, Leute. Das ist, damit wir ein Segen sein können. Und ich möchte euch alle ermutigen, da mitzudenken und mitzubeten. Wie könnte Gott unser Gebäude benutzen wollen? Na, lass uns wegkommen, jetzt waren wir so mit dem Bau beschäftigt im letzten Jahr. Jetzt lass uns wieder nach außen denken, auftragsorientiert, Reich Gottes orientiert denken. Wie können wir das, was Gott uns anvertraut hat, nutzen, um anderen Menschen Gutes zu tun? Lass uns da gemeinsam drüber nachdenken. Letzte Woche gab es in Grünstadt übrigens ein Treffen auch, wo es um das Thema Flüchtlinge ging und wie Menschen sich beteiligen können. Ich habe es ausgedruckt, die Infos, die liegen hinten auf dem Tisch. Vielleicht guckt ihr mal drauf. Wir wollen nicht überrascht sein, wenn die Leute plötzlich vor unserer Tür stehen. Wir wollen Vision haben, von Gott vorbereitet sein. Bereit sein, zu helfen, Liebe Jesu weitergeben. Und ich möchte euch an dem Punkt echt ermutigen, dass wir als Leib Christi chancenorientiert denken, statt so angstorientiert denken, wie viele in unserer Gesellschaft. Lasst uns Licht für Jesus sein in Zeiten wie diesen. Ist es einfach, ist es bequem? Nee, sicher nicht. Es ist sicher herausfordernd, sich darauf einzulassen. Aber ich glaube, es wird bereichernd sein und es wird mit Gottes Segen verbunden sein. Kapitel 11, schnell. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Das war Luxus, ha? Das ist ja toll, die haben kein Wörterbuch, kein Lexikon gebraucht, mussten keine Fremdsprachen lernen in der Schule. Das war für mich immer so, der Chaos. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China, und ließen sich dort nieder, haben wir schon gelesen. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegeln streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen. Wollen wir uns einen Namen machen, ist die Betonung hier. Damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also genau das Gegenteil wollten sie tun von dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Was hat Gott gesagt? Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde. Also haben wir hier die nächste Rebellion gegen Gott. Hat sich nicht viel geändert. Die Leute haben gesagt, nee, wir wollen uns nicht zerstreuen, lass uns eine Stadt bauen. Da können wir alle zusammenhalten. Und dann in der Stadt haben sie einen hohen Turm gebaut. Zikkurate haben sie die genannt, diese Türme. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von seinem Zikkurat. Das ist das restaurierte Zikkurat der Stadt Ur, aus der Abraham ausgezogen ist. So Grundfläche 91 mal 91 Meter ungefähr und war ursprünglich auch 91 Meter hoch, hatte so 7 bis 8 Plateaus. Und oft haben sie so ihren Tempel oder ihre Götzenstätten da oben gehabt, um ihre Götzen anzubeten. So die Idee war, wir bauen einen hohen Turm, um die Götter zu uns runterzuholen. Und das Ganze war ein Ausdruck ihres Stolzes. Sie haben gesagt, wir wollen uns einen Namen machen. Und das erinnert uns natürlich gleich an den Sündenfall. Wir wollen sein wie Gott. Also hier wieder das Wir, das Ich im Zentrum. Der Mensch statt Gott. Und das ist so ein bisschen die Ursünde. Das Urproblem von uns. Waren die ersten Humanisten, könnten wir sagen. Mensch ist im Zentrum und nimmer Gott. Menschen wollten Gott sein. Es hat sich nicht viel geändert, oder? Das hören wir auch heute ständig. Ne? Esoteriker sprechen ständig davon, dass wir Gott sind und Gott in dir. Und irgendwie alle dürfen Gott sein, außer Gott natürlich. Und ich darf dir das versprechen, du bist nicht Gott und du wirst nie Gott sein. Niemals. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Zwei Dinge sind sicher. Es gibt einen Gott, erstens, und zweitens, du bist er nicht. Und Gott sagt uns in der Bibel, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche viel Gnade. Also lasst uns die richtige Haltung haben. Kauft nicht diese Lüge, dass du irgendwie Gott bist. Rebellier nicht gegen Gott. Nimm deinen Platz ein als sein Geschöpf und lass Gott Gott sein in deinem Leben und dann wird alles gut. Dann hat alles seinen rechten Platz. Und ich mag hier Vers 5. Da heißt es, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Lass uns einen Turm in den Himmel bauen. Und dann steht, Gott fuhr herab. Also von Gottes Perspektive, wie lächerlich. Ich meine, unser Planet ist so ein kleines Pünktchen im Universum und dieser Turm, keine Ahnung, ist so ein Fliegenschiss auf dem Pünktchen und Gott fuhr herab von oben und ach, wie lächerlich das in Realität ist, wenn wir Menschen Gott spielen wollen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Hat sich amüsiert wahrscheinlich. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie. Ein Frosch sind sie. Und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nicht so möglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wir Menschen sind in Gottes Bild geschaffen, wir haben ein ungeheures Potenzial und das war damals eine hochzivilisierte Kultur. Und Gott sagt wohlan, ja, die Menschen haben mir zweimal gesagt wohlan, jetzt sagt Gott wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, wieder ein Hinweis auf die Dreieinigkeit, glaube ich. Der eine Gott sagt, lasst uns herabfahren und ihre Sprache verwirren, dass sie einer der anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Wortwurzel da bedeutet so viel wie Verwirrung. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Also deswegen haben wir so 6800 Sprachen ungefähr heute. Das ist der Grund dafür. Deswegen müssen wir übersetzen in unseren Gottesdiensten in Englisch. Deswegen kriegen wir mit jedem technischen Gerät, was wir kaufen, eine Betriebsanleitung in 15 verschiedenen Sprachen und Schriftzeichen. Hat uns das Leben auf jeden Fall schwerer gemacht und hat diese Rebellion gegen Gott zerstreut. Was cool ist, das Gegenstück davon sehen wir in der Apostelgeschichte 2, oder zu Pfingsten, wo Leute aus der ganzen Welt versammelt waren und Gott hat diesen Fluch hier aus 1. Mose 11 geheilt. Und sie hörten die Apostel alle in ihrer Sprache reden und die sich Jesus anvertraut hatten, wurden eins in Christus. Zum Abschluss lasst uns schnell den Stammbaum von Abraham durchlesen. Wir sehen, das ist die Geschlechterfolge Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschad 2 Jahre nach der Flut. Jetzt muss ich die ganzen Namen nochmal lesen, toll, gell? Und Sem lebte, nachdem er Arpachschad gezeugt hatte, 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Arpachschad lebte 35 Jahre und zeugte Schelach. Und Arpachschad lebte, nachdem er Schelach gezeugt hatte, 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nicht schlecht, ne? Aber wir sehen, es werden schon immer weniger Jahre. Und Schelach lebte 30 Jahre und zeugte Eber. Und Schelach lebte, nachdem er Eber gezeugt hatte, 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Eber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Und Eber lebte, nachdem er Peleg gezeugt hatte, 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Peleg lebte 30 Jahre und zeugte Regu. Und Peleg lebte, nachdem er Regu gezeugt hatte, 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Regu lebte 32 Jahre und zeugte Serug. Und Regu lebte, nachdem er Serug gezeugt hatte, 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Serug lebte 30 Jahre und zeugte Nahor. Und Serug lebte, nachdem er Nahor gezeugt hatte, 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Nahor lebte 29 Jahre und zeugte Terach. Und Nahor lebte, nachdem er Terach gezeugt hatte, 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Terach lebte 70 Jahre und zeugte Abram, Nahor und Haran. Also ihr seht, die waren fruchtbar und haben sich vermehrt. Und das ist die Geschlechterfolge Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Also Abraham war der Onkel von Lot. Haran aber starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft in Ur, der Stadt der Chaldäer, wo sie diesen Turm hier gebaut haben. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name von Abrams Frau war Sarai und der Name von Nahors Frau war Milka. Das waren Schokoladeproduzenten. Ja, die war die zarteste Versuchung. Die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind und das war ein Drama damals, wenn man vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen drüber reden. Und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre, und Terach starb in Haran. In Haran, ungefähr 800 Kilometer entfernt von Kanaan, wo sie eigentlich hinziehen wollten. Interessant, aus irgendeinem Grund haben sie da Halt gemacht und haben sich angesiedelt und Terach hat sein Ziel nie erreicht. Das ist wichtig für uns, die Lektion für uns, dass wir uns nicht von unserem Ziel in Christus, nicht von unserer Berufung abhalten lassen. Und dass wir dann so auf der Hälfte unseres Weges so zu abgelenkt oder zu bequem oder zu faul werden und dann auf halbem Weg stehen bleiben. Also, lasst uns an Jesus dranbleiben. Lasst uns demütig gehen mit unserem Gott. Und lasst uns bis ans Ziel bei ihm in Ewigkeit an ihm bleiben. Und während wir unterwegs sind, auf der Durchreise sind hier, lasst uns Licht sein und Salz. Und lasst uns Gutes tun im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Vater, danke für dein Wort. Viele Namen heute. Aber ich danke dir, Herr, dass du mit so vielen Menschen wirkst, mit jedem Menschen. Und dass jeder wichtig ist und seinen Platz hat in deinem Plan. Und so danken wir dir auch für uns, dass du für uns einen Plan hast. Dass du uns erlöst hast, dass du uns für unseren Namen gerufen hast und zu dir gezogen hast. Dass wir deine Familie und dein Leib sein dürfen hier in dieser Welt, in dieser Zeit. Und ich bitte dich, Herr, dass wir unseren Auftrag erfüllen können. Führe uns und leite uns und inspiriere uns dazu. Gib uns dein Herz für alle Menschen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.